ein Mensch ist immer die stärkste Droge. Und ich würde es deswegen noch, also sozusagen egal wie schlimm ein Drogenentzug ist, ist der Mensch, von dem du abhängig bist, noch schlimmer.
Zeit zum Reden. Der Podcast von Woman Balance. Ich bin Christine Pelzer-Scheroger, Chefredakteurin und Ihre Gastgeberin. Hier geht's um ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Neu dazu persönliche Einblicke, Tipps und Impulse. Los geht's. Jetzt gibt's gleich den ersten Tipp und weitere folgen dann im Laufe des Gesprächs.
Was mich gerade bewegt.
Mir ist eine amerikanische Studie aufgefallen, die im Dezember 2025 im Fachblatt Self and Identity erschienen ist und die gut zum heutigen Thema passt. Jüngere Erwachsene erreichen im Schnitt höhere Narzissmuswerte als Ältere, Männer höhere als Frauen und Personen mit höherem subjektivem Status höhere als solche mit niedrigen. Die Daten von über 45.000 Erwachsenen aus 35 Ländern wurden dabei ausgewertet. Mit die höchsten Werte erreichte die Bevölkerung in Deutschland und China. Österreich wurde in der Studie leider nicht berücksichtigt. Am Anfang ist da oft diese überwältigende Nähe. Lovebombing, die volle Zuwendung, der Liebeshimmel auf Erden. Und irgendwann steht man da und zweifelt an sich selbst. Gaslighting, Schuldumkehr, Isolation. Narzissmus ist kein Trendbegriff, sondern ein Beziehungsmuster. Und darüber spreche ich heute mit der systemischen Psychotherapeutin Dr. Alina Kastner, die Selbsterfahrungen mit emotionalem Missbrauch gemacht hat und nun seit fast 10 Jahren Menschen dabei unterstützt, sich aus toxischen Beziehungen zu lösen. Dr. Alina Kastner, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank, dass du mich hier hast.
Alina, zum Aufwärmen auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr bist du gerade in deiner Balance?
Das ist eine super Frage. Ich würde sagen, privat auf jeden Fall bei 10. Ich habe ja meinen Zwergi zu Hause und bin total glücklich und jeden Tag irgendwie so erfüllt von diesem Mama-Sein.
Dein Zwergi hat den ersten Geburtstag.
Ja, und jetzt bin ich schon wieder in Arbeit. Und das führt mich irgendwie zum nächsten, das in der Arbeit wahrscheinlich so jetzt schwebe ich irgendwo zwischen 5 und 7, weil ich mich gerade wieder einfinde nach dem Jahr zu Hause. Genau, es ist schön. Das wäre die ehrliche Antwort.
Und apropos Arbeit, Narzissmus ist dein Thema. Du beschäftigst dich, wie du gesagt hast, schon sehr lange damit und hast eben auch ein Buch darüber geschrieben. Es ist ja so, dass unzählige Ratgeber schon über Narzissmus geschrieben worden sind und auch laufend erscheinen. Auch auf den sozialen Medien entkommt man dem Thema nicht. Jetzt gibt's überhaupt noch irgendetwas, das zu diesem Thema noch nicht gesagt wurde?
Das ist wieder mal eine super Frage. Ich glaube, was wenig gesagt wird, ist, wie viel Trauma-Bonding die Leute da wirklich durchmachen müssen und wie schwierig es ist, sich zu lösen am Ende. Also es wird ganz viel darüber gesprochen und quasi gefühlt jeder zweite Mensch ist ein Narzisst, der irgendwie gemein ist in einer Beziehung oder toxisch oder chaotisch wirkt oder dich betrügt. Aber was es wirklich wissenschaftlich heißt, was danach passiert mit deinem Gehirn und wie sehr die Menschen leiden und dran hängen, das ist, glaube ich, etwas, wo wenig Fokus drauf liegt, weil das einfach nicht so, wie soll ich sagen, lustig zu präsentieren ist oder so. Ja, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Du hast uns jetzt gerade einen englischen Begriff hingeworfen.
Sorry, Trauma-Bonding. Das werde ich öfter tun, unabsichtlich. Entschuldigung, mein Hirn schaltet schnell auf Englisch. Also wenn dein Hirn sozusagen durch dieses Hoch und Tief so in dem Drinnen hängt und da nicht mehr rauskommt und chemisch auch wirklich davon abhängig ist.
Ah, darüber sprechen wir, über diesen Suchtmechanismus aus diesen Beziehungen.
Richtig.
Genau. Und vielleicht auch ganz kurz, warum du so im Englischen bist. Magst du uns das erzählen?
Ja, ich bin aufgewachsen in Amerika und habe mein ganzes schulisches Dasein, auch meine Doktorarbeit, also auch mein PhD auf Englisch geschrieben, auch das Buch auf Englisch geschrieben tatsächlich. Und mir fallen dann einfach oft die Worte auf Englisch schneller ein. Beziehungsweise oft gibt es ja auch gar keine Übersetzung, so wie das Wort Gaslighting oder so.
Mhm, genau. Genau. Ich habe ja deinen Instagram-Account genau verfolgt und ich dachte, du sprichst ja dort ausnahmslos auf Englisch eigentlich und ich dachte, du machst das wegen der Reichweite, wegen der internationalen.
Ich versuche nicht cool zu sein, ich bin einfach so uncool. Nein, ich habe auch jetzt, versuche ich tatsächlich mehr auf Deutsch zu machen, damit die Leute auch wissen, hey, A, spricht sie auch Deutsch, B, ist das Buch auf Deutsch erhältlich und so weiter. Das ist jetzt genau,
weil es ist der amerikanische
Launch war ja zuerst.
Genau. Erschienen im Irisana Verlag. Es heißt Schluss mit Narzissmus. Was ist das Besondere an deinem Buch und was hat dich überhaupt zu dem Thema gebracht?
Gut, also das Besondere an meinem Buch würde ich sagen, die Klarheit und Struktur, also dass ich die Leserinnen wirklich durch den gesamten Prozess durchführe, von roten Flaggen über die Dynamik, über wie komme ich raus und wie komme ich wieder zu mir selbst. Und auch dieses traumasensible Sprache, also dieses kein Victim-Blaming, logischerweise, dass man als Opfer das Opfer auch bleibt und nicht sich selbst in Frage stellt. Da gibt es ja eh auch viele gute Bücher, so wie You're Not Crazy. Mhm. Oder It's Not You, das sind die Bücher, die man klassischerweise kennt vom Narzissmus. Und ich versuche halt die Praxis mit wahren Geschichten und der Wissenschaft zusammenzuführen. Also dass es nicht zu wissenschaftlich ist, dass man wirklich sich spürt und validiert fühlt, wenn man die Geschichten von anderen Opfern hört und so weiter. Also diese Zusammenarbeit und mit gesamt dann der starken Fokus auf die Heilung. Weil ich glaube, das ist der wichtigste Schritt. Es ist oft so, dass man, beziehungsweise das stimmt nicht, das sind alle Schritte wichtig, aber wenn man sich schon erkennt, wenn man es schon versteht, es ist so, ich bin in einer toxischen Beziehung, wie komme ich raus und dann rauskommt, dann fängt die wahre Arbeit an, weil da darf man sozusagen nicht, also wenn man, um nicht zurückzufallen, weißt du, oder nicht wieder einen Narzissten zu daten sozusagen, genau.
Das ist ja oft der Fall, dass man, wenn man in dem Muster drinnen ist, dass man dann von einer narzisstischen Beziehung in die nächste schlittert.
Richtig.
Ich habe mir dein Buch natürlich genau angeschaut, auch für die Vorbereitung. Was mir daran wirklich besonders gut gefällt, ist, dass es diesen Fokus hat, wie komme ich raus und eigentlich wie schwierig das ist. Und ich finde, du nimmst da die Leserin, den Leser, sehr an die Hand und man fühlt sich gut begleitet.
Das ist sehr schön zu hören, das war mein Ziel. Ja, ich wollte wirklich, dass man das Gefühl hat, ich bin da bei dir, ja, genau. Ich verstehe dich, ich kenne das, ich bin jeden Schritt selber durchgegangen, ich halte deine Hand und führe dich da durch, da in dem Buch, genau.
Und wie bist du jetzt selbst auf das Thema Narzissmus gekommen?
Ich hatte selber eigentlich mehrere Beziehungen mit hochgradig narzisstischen Dynamiken, würde ich sagen. Und ich kenne es auch von einem anderen Kontext und ich bin einfach da selber immer wieder an meine Grenzen gestoßen, obwohl ich glaube, dass ich intelligent bin, dass ich belesen bin, dass ich diese Dinge weiß, dass das genau mein Thema ist. Also immer wieder trifft es einen dann trotzdem. Also man ist nie immun. Aber man versteht es viel früher und man kann sich somit viel schneller lösen. Ich glaube, das ist dann das Wichtigste, dass auch unsere Zuhörer jetzt wissen, okay, wenn ich das alles weiß und wenn ich mich da einlese und wenn ich das verstanden habe und die Therapie dazu mache und so weiter, dann kann mir das nicht Jahrzehnte wieder passieren, sondern es kann sein, dass es mich wieder hinzieht, es kann sein, dass ich kurz reinfall, aber ich komme auch schnell wieder raus, weil ich habe es verstanden und ich habe es integriert in mein Ich. Ja.
Du hast ja auch schon die Doktorarbeit über dieses Thema geschrieben.
Deswegen 10 Jahre, weil 10 Jahre mache ich noch gar nicht Therapie, aber ich beschäftige mich schon 10 Jahre damit, genau.
Ja. Ja. Und hilft oder schützt Wissen dann davor?
Genau, also es macht nicht immun, also es kann sein, dass es dich noch immer dahin zieht und dass du diese Menschen anziehend und magnetisch irgendwie findest, ja, aber du wirst dich nicht so sehr einlassen und sie haben dann nicht mehr die Macht, dein Leben zu zerstören und du wirst einfach viel früher die Schritte setzen, um da rauszukommen.
Du erkennst die Red Flags früher.
Genau, das sowieso, also Red Flags erkennen sowieso, aber auch, dass du dann, ich meine, das ist ja nicht das Einzige, weil auch wenn du die Red Flags erkennst, heißt das nicht, dass du dich gleich löst, ja, das sind ja 2 verschiedene Paar Schuhe, also urviele Klienten sagen mir, hey, Alina, ich bin seit 30 Jahren in dieser Beziehung, ich weiß seit 28, dass sie toxisch ist, aber ich komme nicht raus. Also so, das sind 2 verschiedene Paar Schuhe.
Diesen Aspekt, so schlimm er klingt, finde ich ja ganz besonders faszinierend und da möchte ich dann mit dir tiefer eintauchen. Genau. Vielleicht jetzt einmal nur zur Einordnung, was ist überhaupt klar narzisstisch? Du hast heute schon erwähnt, wir sagen sehr schnell, er oder sie ist Narzisstin, wenn wir halt meinen, ja, der hat sich jetzt gerade schlecht benommen, er meldet sich plötzlich nicht mehr oder jemand betrügt uns. Aber was du beschreibst in deinem Buch auch, sind eben Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Mhm. Und dafür gibt es ganz klare Kriterien.
Genau. Also wichtig ist, dass die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist eine klinische Diagnose und die hat, so wie du gerade gesagt hast, festgehaltene Kriterien im DSM-5 oder im ICD-10 oder ICD-11, glaube ich, mittlerweile.
Das heißt, das ist so ein Register
mit Manuale Krankheiten? Für psychiatrische Krankheiten.
Genau. Genau. Mhm.
Also das hat in Amerika DSM-5, genau, ja. Absolut pathologisch, ja. Und in Europa ist es ICD-10 oder ICD-11. Und das sind 9 Kriterienpunkte und es ist wirklich, also man kann nur die narzisstische Persönlichkeitsstörung diagnostizieren, wenn man 5 oder mehr von diesen Kriterien hat und erfüllt. Ja? Das sind ein grandioses Selbstbild, ein starkes Bedürfnis nach Bewunderung und Bestätigung, mangelnde Empathie. Das ist der große Faktor, weil ich sage mal, gesunde Menschen werden nie mangelnde Empathie haben. Ich komme noch dazu, dass gesunde Menschen schon manchmal diese Anteile haben. Das erzähle ich dir gleich. Aber mangelnde Empathie und das Ausnützen anderer für eigene Ziele, das sind die zwei ganz großen. Und Anspruchsdenken, so dieses, ich habe ein Recht auf Sonderbehandlung, das haben sie auch ganz oft, und diese Kränkbarkeit, also dieses, wir sagen einfach, er verträgt keine Kritik oder sie verträgt keine Kritik. Ja, also, und das ist immer mit Wut oder Abwertung oder Rückzug, kommt da immer entgegen, wenn du diese Menschen kritisierst, ja, wenn du dich traust. Und diese Menschen verwenden halt Beziehungen quasi als Instrument, um sich selber etwas zu bringen. Ja, also sie nützen andere aus. Auf Englisch sagen wir, you get your supply, ja, von anderen. Und da ist wichtig, ich sage immer, mein Narzissmus ist ja ein Spektrum. Also es gibt ja gesunden Narzissmus, den haben du und ich hoffentlich auch. Ja, das sind einfach, ich bin stolz auf das, was ich gemacht habe. Oder ich möchte etwas Großes erreichen, große Träume haben. Das ist ja auch alles narzisstische Anteile oder ich möchte mal bewundert werden, gesehen werden von meinem Partner. Das ist ganz normal und gesund und ich möchte das wirklich betonen, weil das ist nicht per se was Schlimmes. Aber sobald sozusagen diese mangelnde Empathie kommt, dieses Dauer bewundert werden wollen, andere ausnützen dafür, dass du das bekommst, was du willst und einfach ohne Reue, ohne irgendetwas über Menschen drüber gehst, dann ist es toxisch, dann ist es pathologisch.
Ich habe mir diese Kriterien natürlich auch angesehen und mich hast du schon ein bisschen gerissen, weil wie du richtig sagst, natürlich, wer will nicht bewundert werden?
Genau.
Oder auch dieses Gefühl haben, ich bin vielleicht auch jetzt nur für jemanden etwas Besonderes. Also ist das jetzt
natürlich,
so, ja, dass es da vielleicht eine Range gibt? Also
genau.
Man sagt, der eine, also das ist eine Skala und
ja, aber es gibt die jetzt nicht per se oder im klinischen Sinne, dass man sagt, okay, 1 bis 10, wo bist du? Sondern wenn du einfach, wenn du bewundert werden möchtest, ist es was ganz Normales, was ganz Menschliches. Ja, das hat jeder von uns und das ist auch wichtig in der Liebe. Aber dieses, ich möchte um jeden Preis bewundert werden, auch wenn es meinem Partner seinen Selbstwert kostet, das hast du nicht, weil du willst ja, dass dein Partner auch glücklich ist. Mhm. Und du liebst ja deinen Partner für XY Gründe und möchtest, dass es dem gut geht, das ist ja die Definition von wahrer Liebe. Also nicht, dass nur ich was davon habe, sondern ich möchte ja geben und nehmen.
Mhm. Ja? Aber gibt es da, wenn das jetzt so eine Skala ist, Anteile, wo man sagt, ja, das ist gerade noch normal und da wird es dann schon gefährlich? Oder ist es so, gibt es da so einen eindeutigen Sprung?
Nein, es gibt diese eben 9 Kriterien und wenn du 5 oder mehr hast, bist du pathologisch.
Mhm.
Und wichtig eben Mangel an Empathie und Ausnützen. Ich glaube, das ist einfach strictly unhappy, also einfach ungesund, das macht keiner natürlich.
Was ich erlebt habe, Events und Begegnungen.
Ich war gestern auf einem ganz besonders schönen Event in Wien, dem Echt-Salon, initiiert von Doris Spiegel. Das Konzept dahinter ist ganz einfach, es waren 15 Menschen, wir sind da an einem Tisch gesessen und wir haben uns alle zuvor noch nie gesehen. Und ja, man kommt da für einen Abend zusammen und tauscht sich aus, ohne Ablenkung, ohne Handy. Und es entstehen dabei ganz wunderbare, inspirierende Gespräche. Ich zehre heute noch davon. Ich finde es schön, dass dieses Format offenbar wächst. Soweit ich weiß, gibt es es auch schon in ausgewählten Bundeshauptstädten. Und ich hoffe, dass der Echtsalon auch bald wieder nach Wien kommt. Wir neigen ja dazu, von toxischen Beziehungen zu sprechen, auch im Alltag, wenn wir eben Beziehungen, die jetzt nicht harmonisch verlaufen. Und ich finde, oft ist es auch nicht so leicht zu trennen, wenn jemand jetzt zum Beispiel Bindungsangst hat, weil der vermeidet ja auch irgendwie Nähe, also es ist dann, bekommt dann vielleicht auch nicht zu einer erfüllten Beziehung, ja.
Ja.
Oder eben Narzissmus, also bindungsscheu und narzisstisch. Wo ist denn da der Unterschied in Beziehungen?
Ich glaube, der Große ist, dass Menschen mit Bindungsangst sehr wohl Empathie fühlen. Entschuldigung, ich hau da immer auf den Tisch, wenn irgendein Knocker.
Du sprichst mit Händen.
Ich rede mit Händen auf jeden Fall. Also so, ich versuche meine Hände zusammenzuhalten. Menschen mit Bindungsangst ziehen sich ja oft zurück oder sie sind unklar, aber sie reflektieren und fühlen echte Reue und Empathie auf jeden Fall. Das heißt, das ist der Unterschied, dass man mit denen reden kann, dass sie dann sagen, ja, stimmt, und da Schuld fühlen und natürlich in ihrer Ambivalenz hin und her kippen. Das ist das, wo du sagst, ich spüre dich nicht, jetzt bist du weg, jetzt bist du da. Also dieses Hin und Her von der Bindungsangst, natürlich würde der Partner spüren, aber dieses bewusste Schuldgefühl, dieses bewusste Reue spüren und dann wieder sozusagen in die Beziehung reingehen und auch reflektiert sein, sprich, wenn der dann realisiert und auch leidet unter dieser Situation, der leidet darunter, dass er die Nähe nicht halten kann, dieser Mensch, ja, ob bewusst oder unbewusst, das ist halt dann die Frage, ob er oder sie an dem arbeiten will, ist auch die Frage, aber tendenziell mehr als ein Narzisst. Ja, und beim
Narzisst stellt sich selbst gar nicht in Frage.
Erstens das, zweitens die Schuld wird nach außen geschoben. Also es ist immer, du bist sensibel, du bist ja unglaublich, warum, also immer nach außen. Und überhaupt keine Verantwortungsübernahme oder ganz wenig, nur wenn es dann drauf ankommt, wenn du irgendwie gerade am Kippen bist, dass du mich verlässt, ja dann vielleicht übernehme ich ganz kurz Verantwortung, bis du wieder stabil bist und dann lasse ich sie da langsam fallen. Ja, so.
Also eigentlich auch aus eigenem Interesse
heraus. Absolut, alles, absolut. Und halt wenig bis keine Empathie. Ja. Also ich sage immer keine, aber es ist natürlich nicht so absolut. Natürlich das haben sie auch Momente, aber die bleiben halt nicht.
Ja, das scheint das entscheidende Kriterium zu sein, die Empathie. Jetzt ist es mir selbst…
Was vielleicht noch wichtig ist, diese Kritik wird ja immer dann mit Wut oder mit Abwertung oder Schweigen irgendwie beantwortet und du hast ja diese… der Narzisst nimmt die Beziehung für die Selbstbestätigung, der Mensch mit Bindungsangst nicht. Mhm. Ja, macht das Sinn, ja.
Also er braucht das sogar für die Selbstbestätigung. Genau. Mhm. Jetzt ist es mir selbst aufgefallen, wenn wir miteinander sprechen, wir sprechen gefühlt meist von Männern, wenn wir über Narzissten sprechen.
Ja. Das ist der größte Kritikpunkt, den ich auf Instagram auch bekomme, ja, dass ich natürlich öfters von Männern spreche.
Ja, aber auch generell, also wohin man schaut, hat man so das Gefühl, Narzissmus wird fast automatisch mit Männern verbunden.
Stimmt natürlich nicht. Gibt es bei allen Geschlechtern?
Ja. Ein verzerrtes Bild, ja.
Ja. Ja, also es gibt es bei allen Geschlechtern, aber männlich ist statistisch gesehen, gibt es mehr männliche Narzissten. Ich sage immer, das ist gut und schön. Also es ist fast doppelt so viel, 6% der Bevölkerung versus 3 oder so, glaube ich, ist die letzte Statistik. Aber
6% aller Männer sind Narzissten. Das ist schon sehr viel.
Findest du?
Na, finde schon.
Ich hoffe, ich sage keine falsche Zahl, Leute. Don't kill me. Nein, ich glaube, das ist das Letzte, was ich gelesen habe. Es ändert sich immer wieder. Aber der Punkt ist der, das ist ja
Wahnsinn. Die Hälfte Frauen eben.
Genau. Okay,
auch viel. Aber ja. Weil das sind ja dann schon die Ausgewiesenen. Ja?
Da sind wir.
Es sind weit mehr.
Genau. Riesig. Genau.
Ja, oder die auf dieser Range vielleicht noch nicht ganz dort sind. Ja?
Genau.
Ja.
Und auch diese Dunkelziffer von Leuten, wo sicher so ist. Aber beim Narzissmus ist der Unterschied zu anderen psychiatrischen Diagnosen, die haben am wenigsten Leidensdruck selbst und das Umfeld hat den großen Leidensdruck. Und normalerweise bei einer psychiatrischen Diagnose, wenn ich depressiv bin, wenn ich schizophren bin, wenn ich Borderline habe, was auch immer, leide ich am meisten. Und mein Umfeld unter anderem auch, aber ich leide am meisten. Mhm. Ja? Das ist der große Unterschied. Das heißt, ich habe den Leidensdruck, heißt, ich gehe zur Therapie, lass mich diagnostizieren, lass mich behandeln. Wenn ich narzisstisch bin, mache ich das nicht. Da gehen die anderen zur Therapie und lassen sich behandeln. Ja?
Man sagt ja auch, Narzissmus ist schwer therapierbar oder eben weil die Menschen dort nicht hingehen. Richtig. Aber weißt du, was ich so spannend fand, was mir jetzt aufgefallen ist, einmal im Privaten und einmal so im halbberuflichen Kontext, dass Männer für sich tatsächlich beginnen zu reflektieren, ob sie möglicherweise Narzissten sind. Ich gebe dir dafür
zwei. Das sind immer die Nicht-Narzissten.
Wirklich, ist es so?
Meistens,
weil ein sehr prominentes Beispiel war jetzt, ich weiß nicht, ob du Hotel Matze hörst, eine hervorragende Episode mit dem deutschen Schauspieler Jan-Josef Liefers. Und die Folge heißt tatsächlich, bin ich ein Narzisst oder so ähnlich.
Okay. Also
der Schauspieler hat sich tatsächlich gefragt, er ging in Therapie und wollte wissen, ob er ein Narzisst ist.
Okay.
Und da würdest du mal sagen, also eigentlich dann schon eher nicht. Und das zweite Beispiel habe ich aus einem ganz anderen Feld, aus einem privaten Umfeld, von einem meiner allerbesten Freunde, der schon deutlich jünger ist, der auch in Therapie ist und sich fragt, ich weiß nicht, bin ich ein Narzisst? Aber die leiden. Und insofern sagst du, das wäre dann ein Ausschlusskriterium.
Ich würde sagen, es ist alles nicht absolut, es ist nicht 100% alles. Aber ich würde sagen, wenn sie sich darunter, also quasi leiden, reflektieren, sich selbst der Schuld bewusst sind und so weiter, haben sie vielleicht relativ starke narzisstische Anteile, aber haben wahrscheinlich nicht die Persönlichkeitsstörung.
Aber das finde ich schon spannend. Ich meine, dass die Männer jetzt schon, weil das eben so ein starkes Thema ist, da beginnen darüber nachzudenken. Frauen wahrscheinlich genauso. Das würde mich interessieren. Unterscheidet sich der Narzissmus bei Männern und Frauen?
Grundsätzlich gibt es natürlich, wie gesagt, beides. Bei Frauen ist es, also ich würde sagen, bei Männern geht es oft um grandiosen Narzissmus und mehr um Dominanz, Kontrolle, Status, diese Dinge. Während es bei Frauen eher häufig, aber nicht ausschließlich halt vulnerabler oder versteckter Narzissmus ist, also ein bisschen mehr passiv. Und die machen, die spielen das mehr über die Opferrolle, über dauernde Schuldgefühle bei ihren Partnern auslösen, über den Partner sexuell runtermachen. Du bringst ja gar nichts, bist der Impotent. Unglaublich, lalala. Also das macht das männliche Ego schon auch und weibliche. Also es geht in beide aber Richtungen.
Das ist ja genauso eine Abwertung,
absolut,
wie man es auch den Männern zuschreibt.
Absolut, also machen sie ja sexuell auch totale Abwertung. Und ja, diese emotionale Abhängigkeit, so ich brauch dich, beziehungsweise diese Mutterrolle, Fürsorge, vorgaukeln, aber in Wirklichkeit ist das alles Kontrolle. Und ja, also das ist, würde ich sagen, ein bisschen der Unterschied.
Mhm. Du hast jetzt den Begriff vulnerabler Narzissmus genannt.
Genau. Das ist der Versteck. Also wenn wir von Narzissten sprechen, sprechen die meist von diesem grandiosen, diesem lauten, offenen, aktiven, aggressiven. Ja, und es gibt aber auch den, der ist fast schwieriger noch zu herauszufinden, dass er das ist, ja. Den Versteckten, unter Anführungszeichen, heißt eigentlich Vulnerablen, ja. Und das ist jemand, der eher schüchtern und lieb wirkt und herzlich, aber dann dauernd diese Opferrolle spielt, also sprich passiv-aggressiv anstatt aggressiv und eher leise statt laut. Also wie kann man sich das vorstellen? Der laute Narzisst sagt, ich bin sowieso der Beste, ja. Während der vulnerable Narzisst sagt, ich bin doch so wertvoll, aber keiner erkennt das.
Ah ja.
Keiner sieht das. Weißt du, so, also so. Mhm. Ja, und das ist Vorsicht, ja, weil die verstecken sich natürlich gut am Anfang, denkst du, oh ja, der ist so lieb und so, der kann auf keinen Fall Narzisst sein. Mhm. Mhm. Genau. Also.
Und da tendieren jetzt Frauen eher dazu, zu diesem Vulnerablen.
Ja, die machen das subtiler, würde ich sagen. Ja, ja. Ja. Also dieses Rückzug und ich bin schon was Besonderes, wieso sieht es keiner? Also so, die bestrafen dich auch, aber eben nicht mit, du bist das Letzte, ja, sondern ja, okay, ich weiß eh, dass du nie siehst, dass du, oder was weiß ich, du kommst spät nach Hause, sagst, ja, ich weiß eh, dass du immer andere Dinge wichtiger sind als ich, mhm, weißt du, so.
Und was erreichen sie damit?
Ja, auch diese ständige Fürsorge, diese Kontrolle über das Narrativ, also diese Kontrolle über deine Zeit, also sie, und auch dieses, nein, du bist eh so super, du bist mir eh das Wichtigste, also auch diese Fütterung, aber halt ein bisschen anders.
Und
du hast dauernd schlechtes Gewissen und bist dauernd so in einem ambivalenten auch Eierschalentanz, aber bist nicht so aktiv destroy. Also ich meine nicht so auf wie sagt man das, aktive Zerstörung, genau.
Das heißt, für den Partner ist es dann schwierig, wenn der mit seiner Partnerin zusammen ist, der hat das Gefühl, ich kann sie ihr nie recht machen.
Ja, und ich kann sie auch nicht verlassen, weil dann ist sie arm. Die Arme, sie braucht mich. Das sind meistens die, die nach den Trennungen mit dieser Suizidmaske kommen, mit den, ich bin so arm, wie soll ich weiterleben ohne dich? Ich brauche, also so diese Geschichte. Und Männer tendieren ja schon eher auf sozusagen Helfersyndrom, also dass sie Frauen helfen wollen und dass die Frau ja die Schwache ist, dass sie dann, ja, das, und so nehmen die narzisstischen Frauen die Männer aus, ja.
Spannend. Kann das sein oder ist das so? Du weißt das sicher aus deiner Praxis, dass vulnerabler und grandioser Narzisst eine Beziehung miteinander haben? Also dass sozusagen zwei Narzissten in einer
Beziehung... Die kommen nicht zu
mir. Nein, aber ich habe mir das schon öfter gefragt.
Grundsätzlich ist es selten so. Also die Narzissten brauchen ja jemanden mit viel Empathie, damit sie den aushalten, mit Grenzen, die verschwinden, mit weichen Grenzen oder mit, also Menschen, die sich schlecht abgrenzen können, weil sie es nicht gelernt haben oder gelernt haben, sich nicht abzugrenzen. Das bringt ja dem Narzisst am meisten. Das heißt, dass er dann einen anderen Narzisst datet, gibt es sicher, ja, also will ich nicht absprechen, aber ist eher unwahrscheinlich. Mhm.
Weil wenn man sich so, also mir fällt zum Beispiel ein, die klassische Beziehung Liz Taylor, Richard Burton, weißt du, so halt diese großen, du denkst, da haben beide sicher totale narzisstische Anteile, eher des grandiosen Narzissten natürlich, ja.
Angelina und Brad.
Genau, ja.
Obwohl, ich würde gar nicht, ich liebe Angelina Jolie, vor der Memo.
Ich liebe Brad Pitt. Nein, aber du weißt, was ich meine, also dass eventuell auch, ich glaube, dass von solchen Beziehungen spricht man selten, also dass da wirklich auch zwei zusammenkommen können.
Stimmt.
Zwei so Alpha-Tiere, ja.
Also Alpha auf jeden Fall, 1A-Personality auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch super, ja, so Dream Team, weißt du, dieses von auf Instagram würde man sagen, we build our empire. Ja,
ja, so. Und sich auch so nichts schenken, weißt du,
genau,
was ich meine?
Ja, ja, also, ja, aber das ist wieder was anderes. Das ist ja nicht, das ist quasi, es geht nicht auf deinen Zerstör, ich will nicht deinen Selbstwert damit zerstören, sondern wir sind halt zwei volle Alphas.
Diese die Boshaftigkeit fehlt.
Bonnie und Clyde, ja, genau. Ja, ja. Das finde ich schon wieder romantisch.
Ja, kann hart was. Muss man auch mögen, aber ja. Wenn jetzt jemand immer wieder so in Beziehungen mit narzisstischen Dynamiken landet, wo liegt denn da der eigene Anteil? Um nicht zu sagen, also ich würde jetzt nicht sagen, bin ich selber schuld, ja, weil das über Schuld wollen wir nicht reden, aber wo liegt da mein eigener Anteil?
Also auf keinen Fall, ich habe den Missbrauch verdient, ja bitte Leute, die zuhören, ihr habt ihn nicht verdient, das ist ganz wichtig, sondern da geht es oft um unerfülltes Bedürfnis nach gesehen werden, gebraucht werden oder ganz groß, so wie bei mir auch, das immer war, dieses Verschmelzen, ja, ich möchte diese Hollywood-Liebe, ich will diese allumfassende nur du und ich gegen die Welt-Liebe und ich glaube, wenn man so auf romantisch oder filmreif irgendwas sucht, ja, dann ist man natürlich sehr, das ist ein großer Anteil, der sehr schnell zu einem Narzissten führen kann, weil dieses Lovebombing am Anfang genau das stillt, diesen Wunsch. Ja.
Was bald kommt.
Wieder ein Blick nach vorne. Am Sonntag, den 11. Oktober, findet bereits zum zweiten Mal das Event Kunst der Balance in Kärnten im wunderschönen Stift Ossiach am Ossiacher statt. Das Motto diesmal: Whispers of Nature. Und es gibt wieder wunderbare Bühnengespräche und tolle Workshops. Das Line-up ist sensationell. Zum Beispiel kommt Psychologe und Erfolgspodcaster Lukas Gaschinski und wir haben auch die Zusage von Jenny Jürgens. Schnell Tickets sichern.
Und da fällt dir gerade was ein.
Nein, mir fällt nichts ein. Ich denke mir nur, wenn ich mir auch viele junge Mädchen anschaue, die träumen alle so ein bisschen von
natürlich
diesem Prinz am Pferd.
Ja, oder jetzt
ich find, das sind Instagram-Star. Auch wieder, ja, ja, in so einer ziemlichen Retro-Welle. Die ziehen ja Narzissten förmlich an.
Wenn, absolut, ja.
Wenn
absolut.
Ich das richtig verstehe.
Ja, also weil das natürlich, das ist perfekt, weil das dient natürlich damit, weil ein gesunder, ich muss immer vorsichtig sein, natürlich gibt es die auf den Schlag blind verliebt in einer Sekunde, bam, ja, das ist die Liebe meines Lebens und hochromantischen Start, das gibt's und das ist wunderschön, aber es gibt selten. Und ich sag mal, weiß ich nicht, 7 von 10 Mal, 9 von 10 Mal ist es halt eher gefährlich und eher ein Bullshit gewesen, als dass es echt ist und dich jetzt 60 Jahre in deinem Leben begleiten wird. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und das zu unterscheiden ist halt das Schwierige und das sagt ja auch nur die Zeit. Also da gibt es jetzt nicht so in der ersten Woche, wo du zu mir kommst und sagst, Alina, okay, passt, ich habe den jetzt kennengelernt, er macht volles Lovebombing oder es fühlt sich an wie Lovebombing, es ist einfach wunderschön perfekt, ist der narzisstisch, das kann ich dir nicht sagen, das kann ich dir erst in ein paar Monaten, das ist halt the tricky part, ja, weil das ist halt das Schwierige.
Das weiß man am Anfang nicht?
Nein, du kannst es nicht sofort sagen, aber der Narzisst garantiert wird dir die roten Flaggen zeigen und das relativ schnell. Also ich würde sagen, in den ersten 4 Wochen wirst du auf jeden Fall schon eine Flagge sehen. Also das geht relativ schnell. Das heißt, wenn du bewusst belesen bist über dieses Thema und die Flaggen kennst, dann kann dir das, dann kannst du das schnell unterscheiden, ob das einfach one in a million love ist oder eher was Toxisches. Aber noch ganz wichtig, die Leute, diese Anteile, die du mich gefragt hast, weil das ist auch alte Bindungsmuster. Ja? Also wenn sich Liebe vertraut anfühlt, die chaotisch ist oder die defizitär ist, weil deine Bindungspersonen defizitär geliebt haben, ja, oder vielleicht auch Narzissten sind, ja, Mutter, Vater, wie auch immer, und du dieses heiß-kalt gut kennst, dann ist das, was du identifizierst mit Liebe und dann ist das, was du unbewusst oder bewusst suchst, um das zu heilen. Mhm. Ja. Und da hast du dann auch fehlende oder sehr weiche Grenzen, weil du das nie gelernt hast, dich abzugrenzen, gesund, weil du sonst die Liebe von deinen Eltern nicht bekommen hast. Und dann bist du noch mehr anfällig. Weißt du, das sind so die Dinge. Also es ist wichtig, dass man sich nicht…
Darf ich da kurz nachhaken? Ja. Das heißt, ich hatte als Kind eine Art von Defizit. Also entweder einen
die
Mangel
Liebe war an Defizit,
Liebe.
Ja,
die genau. Liebe oder war einmal da, heiß, Übermaß, heiß-kalt. Und das hinterlässt eine traumatische Wunde in mir. Und die will heilen und deshalb suche ich mir Partner, die mir eigentlich genau das widerspiegeln, wie es bei den Eltern war, sei es Vater oder Mutter.
Ja, das ist die Liebe, die du kennst, das ist die familiäre Liebe und deswegen assoziierst du auch, wenn du in der Logik eventuell sogar weißt, das ist nicht gesund, unbewusst, dein inneres Kind, würden wir in der Therapiesprache sagen, sucht genau das, weil das ist das, was du kennst. Das heißt, das wirst also du wiederholen.
Ich kann das Bewusstsein, ich kann das wissen und trotzdem zieht mich der Narzisst an.
Bis du es heilst, ja. Genau.
Weil da etwas heilen will.
Genau. Und da kann man dann sagen, okay, ich verstehe, warum ich angezogen war, aber ich darf das jetzt verändern. Ich darf da jetzt drauf schauen und das ist dein Anteil, ohne dass du schuld bist. Aber das nimmst du mit und dann ziehst du das an, weil es gibt ja sehr wohl Menschen, die würden nie auf einen Narzissten reinfallen, weil die finden das schon grundlegend abstoßend, wenn jemand so, ha, und hier bin ich und ich bin so charmant, sexy und super toll, ja. Die denken sich, bäh, lass mich in Ruhe, ja, und nicht, ah, oh, wow, weißt du? Ja. Das ist der große Unterschied. Das heißt, es kommt schon von dir auch. Und wenn du das immer wieder hast, und da rede ich von mir selber auch, dann ist das dein Anteil, den du mitnimmst, weißt du? Weil quasi auf Englisch sage ich immer, the players may change, but the game stays the same.
Ich verstehe sehr gut, was du sagst. Ich bin nur gerade am Überlegen, welche Eltern-Kind-Beziehung ist schon perfekt?
Gar keine.
Genau.
Das stimmt. Aber ich glaube, das ist, also sie muss auf gar keinen Fall perfekt sein. Es ist wichtig, dass die Eltern ihre Fehler eingestehen und das auch sagen können, dass du weißt, okay, wenn ich Fehler mache, gestehe ich das ein. Wenn die einen Fehler machen, sie haben mich trotzdem lieb. Das war ihr Teil quasi. Das nehmen sie auf sich, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Das sind zwei Dinge, die narzisstische Eltern nicht machen. Bist immer du schuld. Ja? Das heißt, du hast dann auch eine Art von Loch in dir, weißt du, und das ist, also perfekt gibt's nicht. Es gibt nur reflektiert, so gut du das kannst, so ehrlich du das kannst, so authentisch du das kannst. Und ein Kind, ich meine, ich sehe es bei einem fast Einjährigen, der noch nicht einmal reden kann, die haben super Antennen für, wer ist authentisch, wer ist nicht authentisch. Mhm. Wer fühlt sich, also, und der muss bei weitem nicht perfekt sein.
Aber wenn ich jetzt einen narzisstischen Elternteil hatte, der das nicht zugeben kann, dann ist es sehr schwer für mich zu heilen, oder?
Nein, dann heißt das, dass du eher solche Leute wieder anziehst und in dein Leben führst, weil du das kennst. Genauso wie Menschen, die körperliche Gewalt in der Familie haben, oft dazu neigen, dann wieder körperliche Gewalt in ihrer Beziehung zu haben oder selber auch schlagen und umgekehrt. Also es ist immer, entweder du bist genau das Gleiche oder ganz anders. Meistens, also es ist jetzt nicht natürlich absolut, aber die Tendenz.
Schauen wir uns so narzisstische Beziehungen an. Du hast das eh schon erwähnt. Es tauchen sehr schnell Red Flags an. Skizziere uns einmal so ganz kurz, wie so eine typische narzisstische Beziehung verläuft von Anfang bis zu dem, wo ich sage, puh, jetzt fühle ich mich nicht mehr wohl oder was ist da passiert?
Genau, also ich sage immer, es gibt so den Missbrauchszyklus. Der kam auch jetzt nicht von mir, ist nicht von mir erfunden, sondern das habe ich auch mal gelesen und recherchiert und alles zusammengefunden. Es fängt an mit Idealisierung, das nennen wir eben auf Englisch Lovebombing, weil es so schön ist, mit Liebe bombardiert zu werden. Ja, und das ist eben wahnsinnig intensive Nähe, wahnsinnig viele Versprechen, wahnsinnig, also dieses Seelenverwandtschaftsgefühl, ja, Feuerwerk, wow. Wahnsinn, ja.
Also wir sprechen jetzt davon, sagen wir mal, der Mann ist ein Narzisst,
um ja, es ist egal,
beim Schema
genau,
zu bleiben.
Ja, genau, also aber
der spielt, der haut sich da voll rein.
Ja,
der
will die ist die Frau, die ich für immer, die ich immer gesucht habe. Mhm. Oh mein Gott, ich will 7 Kinder mit dir, du bist perfekt, du bist so schön, du bist so toll. Blablabla. Und was da passiert ist, der Mensch, der das bekommt, also mit Liebe bombardiert wird, der fühlt sich halt gesehen, so wie noch nie zuvor. Ja? Und du hast doch das Gefühl, endlich, unter Anführungszeichen, je nachdem wie alt du bist, anzukommen. Weißt du, das ist dein Zuhause, das fühlt sich so schön an.
Der versteht mich.
Das ist er, ja, oder das ist sie. Wow, ja, also ich habe für immer auf diesen Menschen gewartet oder das wollte ich immer haben oder das ist mein manifestierter, perfekter Partner, ja, so.
Und dann sagst du schon nach 3-4 Wochen.
Ja, also kommen auf die erste rote Flagge. Manchmal schon nach ein paar Tagen, manchmal nach 3-4 Wochen, manchmal nach 3 Monaten, aber es ist relativ schnell, kommen die ersten Flaggen, aber das sind so dieses subtil, ganz, es fängt nicht an riesig und total auffallend, ja, sondern es fängt ganz subtil an, eine Mini-Abwertung. Eine Mini-Kritik, eine ganz kleine Grenzenverletzung, wo du dir denkst so, was komisch, das war jetzt irgendwie, weißt du, du kriegst so einen Stich im Herz oder im Bauch oder so, ja, und denkst aber gut, na, das kann er so nicht gemeint haben oder kann sie die Dinge, ich habe wahrscheinlich überreagiert jetzt, wurscht, und tust das so ab. Aber das ist schon das erste Anzeichen, ja. Und das passiert ganz schnell und das ist schon die erste quasi Devaluation, die Abwertungsphase. Und das wird von Mini immer schlimmer, immer häufiger, immer größer und immer mehr, ich sag mal, also auf mehreren Ebenen. Also,
warum macht das der Narzisst? Was gibt ihm das, wenn er die er vorher...
Ah. Er hat dich raufgegeben,
genau,
auf einem Podest.
Podest, ja.
Genau, und dann zieht er dich runter. So wie die Medien, oder? Solltest du gut kennen.
Ich verwirre mich.
That sells.
Ja, that sells.
Ja, aber dieses rauf, runter, ja, und Und der größte Punkt in einer narzisstischen Beziehung ist, dass der Narzisst die Kontrolle haben möchte. Ja? Das heißt, er muss dich mal dahin formen, dass du kontrollierbar bist. Sprich, er muss dich manipulieren mit 100 diesen Taktiken. Ich nenne die Toxic Traits. Ich habe 24 davon in meinem Buch, da brauchen wir jetzt nicht jeder ein. Aber mit diesen Taktiken schafft er es, dich so, und das ist das größte Wort, zu verunsichern, dass du im wahrsten Sinne des Wortes dir selber nicht mehr traust, deiner Perception, deiner Wahrnehmung nicht mehr traust, nichts mehr vertraust von dir. Ja, und wenn du dir selber nicht traust, traust du anderen auch nicht. Dann bist du komplett verunsichert und bist noch abhängiger, noch formbarer, noch manipulierbarer von ihm oder ihr.
Ja. Ich verstehe, darf ich dann nur ganz kurz einhaken, weil was ich so erstaunlich finde, und auch wenn ich mal dich ansehe, du bist eine starke, selbstbewusste, wunderschöne Frau. Ja?
Danke.
Und offensichtlich suchen Narzissten gerade solche Frauen, bleiben jetzt bei dem männlich-weiblichen, ja. Und da passt es doch nicht dazu, dass sich die dann so verunsichern lassen. Weißt du, was ich meine?
Doch, das passt perfekt. Weil, also erstens mal, wir gehen jetzt weg vom Thema, aber es macht nichts, die anderen drei kommen noch. Erinnere mich dann ja auch noch zu sagen, weil mein Stillhirn wird es vergessen. Das erste ist, wenn ich keine starke, tolle, interessante Persönlichkeit habe, dann kann ich die auch nicht, sondern wenn das eine schwache, weil Leute glauben immer schwache, so wie du jetzt gesagt hast, also quasi schwache Personen fallen auf Narzissten rein oder nur dumme Leute oder was auch immer, weil das ist ja eh offensichtlich oder so. Dem ist nicht so, und das ist auch deswegen für den Narzissten nicht spannend, wenn ich eh schon eine schwache Maus mir an der Angel herbeiziehe. Ja, die kann ich nicht noch mehr ruinieren, die ist eh schon am Boden sozusagen. Wenn ich aber einen Superstar habe in allen Varianten des Lebens, ja, dann kann ich die geil zerstören. Das macht dir Spaß.
Er braucht die Trophäe.
Genau. So, ja. Erstens. Zweitens, er muss sich aufwerten. Du musst als seine Frau ihn aufwerten. Das heißt, wenn du hässlich bist und komisch und keine Ahnung, was keiner dich eh sowieso nicht mag und du einen kleinen sozialen Kreis hast, dann ist das ja keine Aufwertung, sondern eine Abwertung für ihn, den tollen Narzissten, weißt du? Das heißt, er brauchte mal was Besonderes, Bewundernswertes, Tolles, ja. Und ich meine, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass oft sehr schöne Frauen sowieso einen mangelnden Selbstwert haben. Das ist ja jetzt
Siehst du da einen Zusammenhang, ja?
Warum? Ja. Ich glaube, weil sie es einfach, sie haben es natürlich unter Anführungszeichen auch leichter im Leben, aber sie haben es auch schwerer im Leben. Ich glaube, wenn wenn die ausgeht am Abend, wird sie nicht abgeschleppt, wenn sie wird nicht angesprochen, weil die ist ja sowieso arrogant. Sie wird abgewertet von allen, andere Frauen hassen sie. Es ist immer negativ, also du wirst auch sehr bestraft, ja, es ist irgendwie ein Fluch und ein Segen gleichzeitig. Natürlich hast du es in anderen Aspekten auch leichter, keine Frage. Aber ich glaube, summa summarum hast du es eigentlich schwerer.
Weil 99% aller Frauen, die ich kenne, sagen, wenn ich was aussuchen kann, bin ich lieber schön.
Ja, ja. Na schon. Ja, maybe. Aber sind das die schönen Frauen oder sind das die nicht so schön? Man will immer das, was man nicht hat. Aber grundsätzlich, also ich meine, ich sage mal einfach, der Narzisst hat mehr Substanz zu zerstören. Ja? Mhm. Und wie gesagt, es muss ja ihn aufwerten, das ist ganz wichtig. Das heißt, meistens sind sie schön und vulnerabel, ja, oder sehr erfolgreich und vulnerabel. Das ist der eine Teil. Der andere Teil, das habe ich gestern auch besprochen mit Angelika, ist dieses, es ist so wichtig, Menschen als Ganzes zu sehen. Du hast ja Yin-Yang. Das heißt, wenn ich im Beruf stark bin, und viel erreiche und sonst so tough cookie bin, ja, und da bin ich als Frau in meiner männlichen Energie, ja, und da fehlt mir dann das Weibliche, und das Weibliche hätte ich dann habe ich natürlich das Bedürfnis, zu Hause diesen weiblichen Anteil zu leben, sprich die Kleine zu sein, die Schwache zu sein, die Sanfte zu sein. Und ich will das jetzt nicht so, wie soll ich sagen, verallgemeinern. Viele Frauen würden mir jetzt sagen, so ein Blödsinn will ich gar nicht. Ja, verstehe ich. Aber grundsätzlich hat man dieses Yin-Yang. Genauso wie erfolgreiche Manager-Männer dann im Extremfall zu irgendwelchen Dominas gehen und sich schlagen lassen, weil die auch mal niedergemacht werden wollen und nicht immer, wie sie es gewohnt sind, von allen. Alle sind total friendly, ja, super nett zu dem, weil braucht jeder und der ist bekannt und der hat Macht und alle machen immer alles, was er sagt und oft ist bei denen die Frau zu Hause die Chefin. Ja, und das finden sie auch cool so, weil dann können sie mal ablegen. Weißt du, was ich meine?
So eine Art energetischer Ausgleich.
Genau, also dieses einfach einmal so, keiner ist nur hart und nur stark und nur super. Ja. Der muss ja irgendwann brechen oder sind dann im Burnout. Ich meine, es gibt immer verschiedene Varianten, aber was wichtig ist, und diese Frauen, diese Tough Cookies und anfangs starken Frauen, die sehnen sich nach einer noch stärkeren Schulter, an der sie sich anlehnen können. Egal, ob das gleichgeschlechtliche Beziehung ist oder heterosexuell, es ist egal, ja. Und das kriegst du vermeintlich im Narzissten. Das hast du dann, das zieht dich an, das ist toll, der ist noch stärker als ich in irgendeinem Bereich von seinem Leben. Zu dem kann ich raufschauen.
Das leuchtet ein. Sehr spannend. Jetzt sind wir ordentlich weit weggekommen.
Zurück zu den Red Flags. Idealisierung. Ah nein, die fünf, die, den Zyklus von den Abuse-Zyklus.
Genau. Drei soll ich dich erinnern.
Genau, also die Idealisierung haben wir. Wir haben die erste Abwertung. Dann kommt die Devaluierung. Also das ist wirklich so volles Schweigen, Kritik, Rückzug, Wutausbrüche. Du versuchst dauernd alles richtig zu machen und tanzt wirklich nur noch auf Eierschalen rum, bist total fertig. Der isoliert dich. Du hast kein Echo mehr von deinen Freunden, von deiner Familie oder immer weniger. Machst immer weniger Sachen, die er nicht will, was du machst und so weiter und bist voll in diesen Bann drinnen. Und dann kommen auch wirklich Wochen, also wir nennen das Stonewalling auf Englisch, das gibt es auch nicht auf Deutsch, dieses Wort, aber dieses Tage oder Wochenlang ignoriert werden zu Hause. Der redet einfach nicht mit dir, der schaut dich einfach nicht an, der pfeift dir was, ja, solche Sachen. Der vernichtet dich. Ja. Und nachdem das war, kommt dann Discard, also das ist Wegwerfen wie eine heiße Kartoffel. Pam, zack, tschüss. Ja. Weil sie kontrollieren, wann sie es beenden, auch oft. Ja, und schmeißen dich weg, betrügen dich, verlassen dich für die Wurst bei den anderen und zeigen das dann auf Instagram. Und oft wirklich, ich habe bei Klienten schon erlebt, vor 4 Wochen getrennt und er postet auf Instagram 6 months with my love of my life mit der neuen, ja, also solche Sachen, mein also Gott. Celebrating 6 months, solche Sachen, weißt du, so richtig grauenvoll, ja, wirklich richtig schrecklich, zerstörend und du zweifelst an allem. Was waren die letzten Monate? Wieso habe ich das nicht verstanden? Ist er wirklich schon so lange mit dir zusammen? Wie kann er mit ihr jetzt glücklich sein? Er war mit mir so unglücklich. Bin ich das Problem?
Jetzt hast du uns das wirklich sehr schön und plakativ natürlich illustriert.
Es fehlt noch einer.
Das letzte
ist, wenn es dann vorbei ist und er dich nicht mehr kontrollieren kann, wobei sie dann auch noch das Narrativ kontrollieren, glaube ich, mit 100.000 verschiedenen Manipulationstaktiken, indem sie dich sabotieren, indem sie mit deinen Freunden reden, indem sie versuchen mit dem Job, was auch immer alles, dich schlecht zu machen. Du bist immer die Böse, er ist immer das Opfer, logisch. Egal, wie er was gemacht hat und dann Freunde dich in Frage stellen und so weiter. Dann kommt oft, wenn du wirklich dann tatsächlich drüber hinweg bist oder versuchst, quasi mit dir selber im Reinen zu sein und ihn zu vergessen, dann kommt oft die letzte Phase und das ist das Hoovering. Das kommt vom Englischen aus wie ein, auf englisches Englisch, also British English, heißt das Staubsauger, genau. Und genau das ist es, sie ziehen dich quasi wieder zurück hinein in diese toxische Beziehung, also in den Zyklus und fangen wieder von vorne an, indem sie, und da gibt es verschiedenste Varianten, also entweder das Opfer spielen, ich kann ohne dich nicht leben oder dir alles sagen, was du jemals hören wolltest, es tut ihnen alles so leid, du bist die Beste, bla 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 und dann denkst du dir, oh mein Gott, endlich bekomme ich das, was ich mir seit x Jahren, Monaten, was auch immer wünsche. Fällst drauf rein und gehst wieder zurück und dann ist er wieder beim Lovebombing ganz kurz, damit du quasi wieder ganz drin bist und dann fängt der Zyklus von vorne an.
Und ich sage die Abwertung von neu.
Ja, und ich sage, oft hält das nicht mal einen Tag an, manchmal Wochen, aber selten und manchmal natürlich Monate. Ich kann das so, was dir nicht
geht. Darf ich da nachfragen, geht es ihm da darum, ich kann dich wieder zurückgewinnen?
Sicher.
Also im Sinn von Kontrolle.
Wurscht, was ich mit dir mache, scheißegal, wie schlecht ich dich behandle, gehörst du mir.
Wow.
Ja, weil I'm the greatest. So. Und das Problem ist, statistisch gesehen gehen Menschen 7-mal zurück. 7. Das heißt, ich habe Klienten, die 20 Mal zurückgegangen sind. Kein Spaß. Und es gibt natürlich the lucky ones, die nach 1-2 Mal weg sind. Oder wenn er dann auch nicht mehr zurückkommt, so schrecklich das in dem Moment ist, ist das das Allerbeste, was dir passieren kann, wenn er eine quasi bessere Supply da draußen findet. Aber die meisten gehen mehrmals zurück.
Mein Tipp für Sie.
Ein Lifehack, den mir Longevity-Expertin Nils Behrens verraten hat. Geht nach dem Essen 10 Minuten spazieren. Warum? Das fängt Blutzuckerspitzen ab und aktiviert die Verdauung. Nach dem Mittagessen hilft so eine kleine Runde angeblich sogar, das Nachmittagstief zu entschärfen. Ich habe es probiert, es wirkt. Ich muss jetzt mal kurz durchschlafen, weil es ist, wenn man das alles so hört, ja, es ist traurig und man kennt Beispiele. Also mir fallen da sofort einige Beispiele ein, tatsächlich auch im Bekanntenkreis. Bevor wir uns jetzt diese Exit-Strategien anschauen, warum das so schwer ist, von einem Narzissten loszukommen, macht's irgendwann sogar Sinn, in so einer narzisstischen Beziehung zu bleiben? Oder ist das Beenden so einer Beziehung immer ein Muss? Weil ich glaube, das ist ja das, was sich viele Frauen vielleicht lange nicht eingestehen, dass sie sich denken, es geht noch irgendwie und ich will das retten.
Kennst du eine Beziehung, frage ich dich jetzt mal persönlich, von Freunden und Bekannten oder auch dir selber, wo das gut funktioniert hat und sich der dann auf einmal war er dann toll und sie war für immer glücklich?
Ehrlich gesagt, nein, aber was ich kenne, ist dieses ewige Hin und Her. Mhm. Also dieses extreme On-Off, ja, und dann aber schon auch mit längeren Phasen, wo es vielleicht wieder ganz gut passt, geht, ja, bis halt dann die nächste, ich sag mal, Watschen kommt. Ja.
Ja.
Und das macht es aber trotzdem vielleicht sogar nach sehr, sehr langer Zeit schwierig, sag ich jetzt mal, für die Frau oder halt für den nicht-narzisstischen Partner zu gehen, weil halt dann immer wieder auch Phasen kommen, wo du dir denkst, ja, jetzt bin ich ja glücklich.
Theoretisch glücklich, aber ja, also das ist, würde ich sagen, eine super starke Abhängigkeit, ein starkes Trauma-Bonding, aber grundsätzlich, manche Menschen brauchen das Drama und so eine Beziehung liefert permanent Drama. Das heißt, wenn du das brauchst und wenn du davon gut hinwegkommst, ohne dass du körperliche Schäden ziehst, also sozusagen wie ein funktionierender Alkoholiker kannst du funktionierend in einer toxischen Beziehung stecken, forever. Das kannst du machen, kann man machen. Dem ist nicht abzusprechen, aber es wird sich der Narzisst nicht gesund ändern, weißt du, was ich meine? Und dann wird es keine gesunde Beziehung, es ist halt trotzdem eine hochtoxische Beziehung, aber natürlich kannst du das für immer machen.
Wo mir da besonders viele Beispiele einfallen, ist sogar in Beziehungen, also wo der Narzisst eine offizielle Beziehung führt und der andere Teil ist eine Affäre. Weißt du, was ich meine?
Ja, überhaupt nicht toxisch.
Total toxisch, ja, natürlich.
Außer es wissen alle, dann ist alles okay.
Aber natürlich immer wieder Gründe, weißt, ja, du, was ich meine, natürlich, warum man da, ja, genau, nicht gehen kann. Ja.
Genau, aber das ist alles, also da würde ich sagen, also es ist wieder ein anderes Thema, aber da würde ich sagen, hat der sozusagen die Affäre, die man mit narzisstischen, verheirateten Typen zusammen ist, so, aber ihn nie ganz bekommt, ja auch ein Commitment-Bindungsthema, ja, weil... Und das kann ja auch was unter anderem sein Gutes sein. Die hat dann wahrscheinlich ein Bindungsthema, dass sie bewusst oder unbewusst niemanden ganz an sich ranlassen kann oder sich auch nicht ganz einlassen kann. Und dann ist es natürlich perfekt, wenn ich diesen Partner habe, der ja eh vergeben ist und dem ich quasi immer die Schuld zuweisen kann, warum es nicht funktioniert. Aber in Wirklichkeit schalte ich es eh nicht aus, wenn er ganz da wäre. Ja? Also da gibt es versteckte Bindungsthemen bei Leuten, die für immer und ewig in Affären stecken oder so.
Man führt uns jetzt wahrscheinlich wieder zu weit, weil es wäre ein eigenes Thema, die Affären.
Aber grundsätzlich, du hast mich gefragt, muss man sich trennen?
Ja.
Oft sagen die Leute, es ist unseriös zu sagen, man muss sich trennen. Ich sage, wenn das wirklich ein Narzisst ist, ja, und wenn es wirklich eine missbräuchliche Beziehung ist, emotional, körperlich, sexuell, was auch immer, auf jeden Fall musst du dich trennen, wenn du gesund leben möchtest. Wenn du in einer gesunden Beziehung mit dir selbst auch sein möchtest, weißt du, wenn du dich respektieren möchtest, all diese Sachen.
Gibt es aus deiner Erfahrung, bleib jetzt wieder bei den Frauen, gibt es da oft so entscheidende Momente, wo Frauen sagen, so jetzt reicht's, ich gehe. Wann begreifen sie, okay, jetzt will ich es nicht mehr, jetzt will ich das Ganze beenden?
Also grundsätzlich, es ist oft so, dass die Leute, also die Frauen, auch kann ich auch von mir reden und von vielen Klienten, das schon wissen, dass es eigentlich nicht mehr geht, trotzdem bleiben noch länger, ja. Und dass dieser Klickpunkt, ich sage immer, es muss Klick machen, dann etwas ganz Kleines ist, was da eigentlich noch passiert, was eigentlich per se als Standalone kein Problem wäre oder kein so ein Drama wäre, aber das bringt das Fass zum Überlaufen. Dann ist es einfach vorbei und dann geht es Klick in dir und dann ist es wirklich over. Das sind die Glücklichen, sage ich mal.
Also was kann das sein? Was wäre so ein kleines?
Egal, dass er dich bei einem Abendessen vor Freunden einfach runtermacht zum Beispiel und du denkst, ja, weißt was? Ja, so. Aber wenn es da einfach irgendwann Klick geht, ja, wenn das irgendwie so einsetzt, das ist aber selten, das ist quasi der Lucky Ones, weil dann hast du diese Kraft und diese Wut auch, wirklich da ein bisschen durchzuziehen, ja, die du brauchst. Meistens ist es eine Momente der extremen Grenzverletzung, also vor den Kindern, in der Öffentlichkeit, sexuelle Gewalt, diese Geschichten. Oder oft auch bei Frauen, finde ich, der Punkt, an dem der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Also ich meine Dauerpanikattacken, Essstörung, Schlaflosigkeit, Zusammenbruch im Spital, in der Psychiatrie, was auch immer, so was wirklich Dramatisches.
Aber es riecht dann nicht was.
Ja, weil psychosomatische Symptome sowieso ganz klar klassisch, ja. Eventuell eben diese Erkenntnis, so wenn ich bleibe, verliere ich mich komplett, wenn ich nicht eh schon mich komplett verloren fühle, ja, also so, oder halt irgendwie ein externer Impuls, also irgendwie, es kann ja auch hoffentlich dieser Podcast sein oder ein Buch oder ein Therapeuten oder irgendwer von außen, der irgendwas sagt, ja, der genau im richtigen Moment kommt und sagt, hey, das ist Missbrauch, bitte befreie dich, weißt du, zack.
Und das dann kann... Und dann fängt es aber eigentlich oft erst an, weil du sagst, die Zeit danach ist oft schlimmer als die Beziehung selbst.
Leider, ja. Also ich sage mal, in einer gesunden Beziehung kann man sich aus logischen Gründen trennen, ja, kann darüber reden, kann das vielleicht sogar nach einem Monat nochmal besprechen, kann mit dem vielleicht sogar befreundet sein, Best-Case-Szenario, ja. Das ist irgendwie menschlich, ja. Und in einer so toxischen Beziehung mit einem Narzissten, da gibt es leider niemals einen rationalen, sauberen Cut. Es gibt niemals diesen einen Grund, wo man sagt, hey, okay, wir trennen uns jetzt und wir sind jetzt gut miteinander, hey, keiner ist böse auf den anderen. Das gibt's nicht, weißt du. Es gibt immer ein offenes Buch voll zu schreiben und du hast noch 1000 Fragen und du verstehst das nicht. Und ich sage, finde ich besten Sätze, ist auch nicht meiner, aber ich habe den irgendwann gestohlen, ist trying to make sense of crazy will drive you insane. Weil der Narzisst sich nicht logisch verhält, sondern unlogisch verhält und du versuchst die ganze Zeit krampfhaft da irgendwie Logik reinzubringen.
Was wäre so Beispiel für nicht logisches Verhalten?
Pathologisches Lügen über nichts und wieder nichts. Weißt du, wo du denkst, was bringt dir diese Lüge?
Du meinst, er lügt offensichtlich?
Ja, ja. Und du weißt, er lügt und es ist aber, wofür? Weißt du, so, was soll das jetzt, was bringt dir das?
Es bringt ihm das wahrscheinlich, dass man sich wieder damit beschäftigt, oder?
Ja, dass er wieder im Mittelpunkt steht, dass du verwirrt bist, dass du das hinterfragst, dass du dich nicht auskennst, das sind 100 Gründe. Ja. Aber ja, da habe ich ein super, das verrate ich nicht, aber ein kleines Beispiel aus meinem Ex-Freund von mir, der wirklich sowas Schwachsinniges gelogen hat und ich mich bis heute frage, what the fuck, ja? Also ich verstehe es wirklich nicht, aber es ist wurscht. Der Punkt ist, du musst es nicht verstehen, du wirst es nicht verstehen. Und dich damit abzufinden, das ist schwierig, weil es ist quasi, du kriegst keinen Abschluss, du kriegst kein Closing, du kriegst Closure, also dieses, das kriegst du nicht, das wirst du nie bekommen und das macht's super schwer, weil du bist dann mit diesem, also erst einmal dieses Trauma-Bonding, haben wir eh schon besprochen, dieses Hoch
es und fehlt Tief. Dir dieser Endorphinrausch auch.
Endorphinrausch, das Drama. Ich sage immer, dann kommt eine Leere und diese Leere ist das Schlimmste überhaupt auszuhalten. Und man würde ja glauben, nach diesem Hoch und Tief, dass du dich nach Frieden sehnst. Ja, tust du ja theoretisch auch, aber praktisch, wenn der dann da ist, der unter Anführungszeichen Frieden, also spricht das Nichts, ist das schrecklich, weil es fühlt sich so wahnsinnig leer an, so kalt, so einsam, so nicht geliebt, so wie der letzte Dreck, der emotional vergewaltigt worden ist. Also so fühlst du dich da einfach. Und noch Scham, Schuldgefühl, Hoffnung, alles urstark da. Ja. Und es ist ein wirklich furchtbarer Zustand, die ersten Wochen.
Wenn jetzt eine normale Liebe zu Ende geht, mein Liebeskummer ist schmerzhaft, das tut auch furchtbar weh.
Mhm. Stimmt.
Genau, aber da ist es noch schlimmer.
Entschuldigung.
Wir nehmen uns noch eine Sache, wir klappern da ein bisschen. aber da ist es eben noch schlimmer, weil dieses Trauma-Bonding, wie du sagst, dazukommt, dieses, also das ist eben dieser Entzug, von dem du auch gesprochen hast, wie ein
Heroinentzug. Ich finde schlimmer. Nicht, weil ich Heroinentzug schon durchgemacht habe, aber ein Mensch ist immer die stärkste Droge. Und ich würde es deswegen noch, also sozusagen egal wie schlimm ein Drogenentzug ist, ist der Mensch, von dem du abhängig bist, noch schlimmer. Weil du verlierst ja hier nicht eigentlich den Traummann oder die Traumfrau, sondern du verlierst deine Illusion von dem perfekten Beziehungs von der perfekten Beziehung, wo du angekommen bist, von deinem Zuhause, von deiner Zukunft, all das. Und das hast du bei Heroin nicht. Du hast mit Heroin keine Zukunftsvisionen, weißt du, was ich meine? Keine Träume gemeinsame.
Ich weiß genau, was du meinst. Und das möchte ich jetzt auch mal so stehen lassen, weil das sind sehr starke Worte, die du da sagst. Und ich hoffe, dass wir da ganz viele Hörerinnen und Hörer damit abholen, die sich in so einer Beziehung befinden, dass sie sich bewusst machen, das ist Kalabalie.
Nein.
Ja. Kommen wir zu den Exit-Strategien, weil unsere Zeit schon sehr fortgeschritten ist, liebe Alina. Du sagst, das Wichtigste ist zunächst einmal, und das ist wieder das Schwerste, null Kontakt.
Mhm.
Warum?
Also der Null-Kontakt ist halt wirklich das A und O, weil ich vergleiche das mit so einem Pool, was kontaminiert ist, in dem du schwimmst mit Gift. Ja, das ist dein Partner, der bringt Gift in deine Sphäre, in dein Pool, du bist da drinnen. Du musst das ganze Gift loswerden, damit du heilen kannst. Ja, du kannst nicht, keine Ahnung, während du Heroin spritzt, vom Heroin heilen entziehen, das geht nicht. Das heißt, es muss 0,0 sein und bleiben, damit du überhaupt mit der Heilung anfangen kannst. So. Und jeder Kontakt. Und damals, also damals, ja, wäre das vielleicht noch unter Anführungszeichen einfacher gewesen, hast du Schluss gemacht und das war's und dich nicht mehr gehört gesehen. Heute mit sozialen Medien ist das eine Katastrophe. Absolut, ja. Also nicht nur, dass der vielleicht oder die sich in deine Familie reingeschlichen hat, mit denen Kontakt hat, mit deinen Freunden, gemeinsame Freunde, wenn du 30 Jahre verheiratet warst und 4 Kinder, hast du überhaupt ein Riesenthema, ja, weil dann ist alles verstrickt, plus du hast die Kinder. Also wenn du Kinder gemeinsam hast mit einem Narzissten, ist sowieso wieder ein anderes Thema, weil dann kannst du ja gar nicht auf null Kontakt gehen, wenn die minderjährig sind, ja. Aber wieder ein anderes Thema, aber grundsätzlich, das ist das Thema, dann willst du wissen. Du, das ist ja so ambivalent. Du willst ja wissen, wie leidet der auch? Dann schaust du auf seinen Wurscht, Facebook,
tut Instagram, nicht. TikTok. Kann man gleich beantworten.
Er tut er nicht. Genau, ja. Hm? Schau gar nicht nach, er tut's nicht. Und wenn, dann zeigt es dir auf gar keinen Fall. Aber der Punkt ist, jedes Mal, wenn du das machst, kriegst du zwar schon irgendeine Form von Dopamin-Kick, aber im Negativen, also es ist ein wahnsinniges masochistisches Verhalten. Tun wir aber alle, we're all guilty. Ja? Also keiner ist hier ausgenommen, keiner hat noch nie nachgeschaut. Das ist ein Blödsinn, ja. Aber das ist super gefährlich, weil jedes Mal deine Wunde wieder aufgemacht wird. Jedes Mal ist das wirklich Salz in deiner Wunde. Also egal, was du siehst, ob das gut oder schlecht ist, völlig wurscht. Weil angenommen, du siehst sogar, oje, dem geht schlecht, theoretisch jetzt, ja. Das gibt es wahrscheinlich nicht. Aber wenn, dann denkst du dir, ja, dann warum sind wir da nicht zusammen, weißt du? Und wenn es ihm gut geht, denkst du, warum macht er das? Also so oder so oder so. Jeder Kontakt ist für dein Nervensystem eine Reaktivierung von deinem Trauma. Und da ist ganz wichtig, und das sage ich immer dazu, so schwierig, verstrickte Menschen, also sagen wir, keine Ahnung, seine Tante war ja immer so nett zu mir. Das ist gut und schön, die muss weg. Warum? Null Kontakt auch mit der Tante, weil die erzählt dir dann irgendwas, einen Satz, ein Satz reicht und bam, wieder Reaktivierung von deinem Traum. Weißt du, und das heißt auch die Menschen, und das ist das Schlimmste.
Jedes Mal dann wieder Schuss.
Richtig, richtig. Mhm. Und das heißt, nicht nur direkten Kontakt blockieren, nicht so, ich schreibe eh nicht zurück, nein, weil jede Nachricht, die du liest, zack, boom, wieder Reaktivierung.
Namen zu sehen, ja. Was mich interessiert auch, wie geht's denn dann dem Narzissten tatsächlich,
ja, nicht
in
gut,
dieser
weil
Phase?
Wenn er, also es geht ihm,
merkt er das dann, dass jetzt Spielover, Game over,
ja,
ist,
also ja? Grundsätzlich, der Narzisst will eine Reaktion. Mhm. Ob gut oder schlecht, ist ihm völlig wurscht. Ja, wichtig. Das heißt, wenn du leidest, super. Wenn du irgendwie reagierst, auch super. Wenn du nicht reagierst, ist er böse. Warum? Weil dann ist er nicht wichtig.
Ah ja, das ist das, mit dem man ihn trifft.
Das ist die Waffe, die einzige, die du hast. Ich möchte aber dazu sagen, es soll nicht dein, also es kann am Anfang von mir aus deine Motivation sein, diese Waffe auszuspielen und sagen, ha, meine Motivation ist jetzt, dass er leidet. Gut, okay, kannst du machen. Aber das darf nicht bleiben, weil deine Motivation sollte sein, ich möchte, dass es mir egal ist. Gleichgültigkeit. Und wenn es dir dann wirklich egal ist, weil wie wir wissen, die Narzissten haben ja volle Antennen und wissen genau, ob du fakest oder ob es echt ist oder ob es nur vorgespielt ist. Wenn es dir wirklich egal ist, das trifft ihn. Das tut ihm weh. Das wird ihn zu, und dann leider, dann kommt er wieder und hubert. Vorsicht, ja. Das ist das Einzige, was wirklich funktioniert.
Also, und wenn er dann hubert, dann muss man aber konsequent bleiben. Ist
100%.
Wenn man es schafft, ne? Ja, du sagst im Schnitt 7 Mal, ja. Oder bis zu 20 Mal, ja. Kann sich so ein Kreislauf wiederholen.
Ja, und diese Muster, diese Hoffnung, dieser Zweifel, das wird dauernd getriggert, wenn du irgendeinen Kontakt hast und dann bam, bist du gleich wieder drinnen, weißt du. Und wenn er sagt, ja, es tut mir so leid, ich habe alles eingesehen, Papa, das ist das, was du dann, wonach du dich seit Jahren sehnst, zu hören. Endlich hörst du es. Das ist wirklich der volle Kick, weißt du. Und dann Nein zu sagen, ist unmöglich fast.
Du gibst in deinem unmöglich. Buch sehr gute und sehr schöne Hilfestellungen für diese schwere Zeit.
Yes.
Und eine davon hat mir sehr gut gefallen. Du rätst da zu einer sogenannten Schmerzstunde täglich.
Voll.
Habe ich noch nie vorher gehört.
Ja,
magst du sagen, was das ist? Das ist schön.
Normalerweise rede ich nicht darüber, weil ich möchte, dass die Leute das im Buch auch diesen Mehrwert
haben. Im Buch steht es ausführlicher.
Aber Grundgedanke von der Schmerzstunde ist, ich sage immer, Schmerzen und diese unter Anführungszeichen negativen Gefühle sind dafür da, dass sie dir was zeigen. Ja, und die meisten Menschen wollen das logischerweise nicht spüren und versuchen das zu verdrängen. Das ist immer ein Fehler. Ja, dann kommt Krebs, dann kommt ein Geschwür, dann kommt Gastritis, was auch immer, ja, Hautkrankheiten. Das heißt, dich dem nicht nur zu stellen und sagen, okay, gut, dann halte ich halt den Schmerz aus, sondern den Schmerz einzuladen. ihn zu spüren. Wie wenn du sagst, ich möchte eine Stunde mit dem Kaffee trinken und mal mit dem reden und den verstehen, mich damit auseinandersetzen, aktiv. Das ist eine ganz andere Sphäre. Und wenn du das tust, dann bringt das das, dass du sozusagen, dass der Grundschmerz, den du ja spürst bei so einer Beendigung jeglicher Beziehung, aber vor allem toxischer Beziehung, nicht mehr deinen Tag unkontrolliert überflutet, weißt du? Sondern dass du ein bisschen das Narrativ kontrollierst und dass du ein bisschen das Gefühl hast von innerer Führung wieder, weißt du so.
Ich finde es einen extrem schönen Akt auch der Selbstfürsorge, weil wie du richtig sagst, ich gehe da wahrscheinlich durch die Hölle, ja. Muss aber nach außen hin natürlich weiter performen.
Ja, wobei, ja. Ich will auch sagen, dass du 2-3 Wochen dir wirklich krank stand, nimmst du sonst mehr als okay, dass du ein paar Wochen nicht funktionierst, wirklich. Also ich kenne niemanden, including me, der da sofort funktioniert und so alltagstauglich ist. Das ist eigentlich unmöglich, wenn du wirklich so eine ganz schlimme Beziehung hinter dir hast. Das heißt, das ist mehr als okay, wenn du dir ein paar Wochen Auszeit gönnst und nur im Bett liegst und weinst. Da ist es wichtig, atmen, versuchen zu schlafen, versuchen zu essen und versuchen zu duschen.
Das ist, ja.
Und das ist, klingt jetzt lächerlich, das ist sauschwer. Ich sag's dir, wie es ist. Das ist nämlich auch Selbstfürsorge und du hast keinen Hunger und du willst nicht duschen, weil du bist nicht motiviert und du willst sterben. Und das ist wirklich gefährlich. Und da geht es wirklich nur ums Überleben. Und wenn du das schaffst, verspreche ich dir, als Mensch, als Therapeutin, als Psychologin, als alles, was ich bin und wofür ich stehe, als Freundin, dass es wird besser. Du musst nur aushalten.
Das wäre dann auch jetzt gleich dann eine meiner letzten Fragen. Also vielleicht abschließend noch diese Schmerzstunde, dann halt, wenn es einem schon ein bisschen besser geht, aber so ein wie ein tägliches Date mit sich selbst, ja. Wo alles sein darf, wo ich mit mir bin, wo man da schaut, was nochmal hochkommt.
Genau. Und es muss auch nicht also täglich, sondern ich habe es eher für so alle, wenn du, also quasi bei Bedarf, ja, du kannst am Anfang ganz so sagen, ich mache das jetzt jeden Tag, dann mach einen 2 Wochen, machst du es 2-mal die Woche, 3-mal die Woche, dann hörst du wieder ein Lied von dem, was euer Lied war, dann ist es wieder schlimmer, 3 Tage, machst du es 3 Tage hintereinander, so. Nicht, und vor allem, ich will nie, dass irgendein Rat, den ich in meinem Buch oder auch so gebe, so ein Muss ist, weißt du, weil dann hast du wieder dieses schlechte Gewissen, verdammt, ich habe dieses wieder nicht gemacht, jetzt bin ich noch blöder und ich habe es nicht geschafft. Nein, das geht wirklich, da geht es, was gut, was dir gut tut.
Ja, ich habe halt auch wirklich nur ein Tool jetzt rausgepickt, weil unsere Zeit schon am Ende ist. Es gibt da ganz viele im Buch, natürlich auch klassische Therapie, alles sehr empfehlenswert, das darf man überhaupt nicht vergessen.
Viel mit Natur, ja.
Natur, aber ich glaube auch ganz wichtig, eben Hilfe zu suchen, Professionelle, wenn es einem nicht gut geht, also das muss man jetzt der Vollständigkeit halber dazu sagen.
Ich bin wieder in meiner Audi.
über ein Ritual habe ich ein bisschen schmunzeln müssen. Ja. Das kommt ein bisschen aus dem spirituellen Bereich. Dein Vollmondritual.
Schuldig.
Glaubst du wirklich, dass das wirkt? Also magst du uns kurz das erzählen, also, was man da macht?
Ich würde da mal für die Abgrenzung sagen. Also ich bin ganz klar in der Wissenschaft und in der Forschung fundiert, aber ich denke mir halt, mit dem anderen Bein stehe ich auch da irgendwie da, wo es Menschen einfach subjektiv unterstützt und wo du das Gefühl hast, auch wenn es nicht in der Studie nachgewiesen ist, das tut mir gut, weißt du? Und egal, in welche Richtung das geht, Meditation, Yoga, spirituelle, eben so wie Vollmondritual, was auch immer, da geht es ja nicht darum, dass ich glaube, okay, der volle Mond, der zieht das jetzt irgendwie weg oder so, darum geht es nicht unbedingt, sondern es geht darum, dass ich sage, hey, das ist ein wunderschönes Zeichen, das macht ja auch was mit uns Frauen bei der Menstruation, bei der Geburt, also ich weiß, es ist ja ganz viel Mond, ist ja so real, beim Wasser, Ebbe, Flut und so weiter und wir sind ja 70% aus Wasser, also es macht ja viel mit uns, Vollmond, Halbmond und so weiter und dass du da einfach reingehst und sagst, die Natur, das Universum, das kriegt meine Altlast, ich möchte frisches wieder herholen, ja, und dieses Ritual,
da schreibt man sich einen Brief und verbrennt dann, oder?
Zum Beispiel, oder Sachen, die du loslassen willst, verbrennst du, weg damit. Bei Neumond, das, was du wieder haben willst, zum Beispiel, und es muss auch nicht mit Mond, aber es sind so Sachen, die einfach, erstens Placebo ist auch ein Effekt, ja, und zweitens einfach dieses, was dir halt gut tut, an was du dich hältst, und ich, ja, ich bin generell ein Freund von so auch Ritualen bei zum Beispiel Fehlgeburten oder so, dass du da Dinge loslässt. Ja, es ist einfach so Dinge, die dich wirklich, wirklich berühren, traumatisieren, schwierig waren, dass du da etwas für dich findest und das kannst du nennen Brauch oder Ding oder wie du es möchtest, was dir einfach wieder Kraft gibt oder Stärke gibt oder Glauben. Ja.
Gibt es den Zeitpunkt, wo ich dann sagen kann, so, jetzt habe ich es überstanden, jetzt bin ich sozusagen wieder clean. Und woran würde ich das merken?
Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker, Vorsicht, das kann, aber es gibt natürlich den trockenen Alkoholiker, ja, und ich vergleiche das deswegen mit dem, weil das so wahrhaftig ist, ja, warum Alkohol, weil das siehst du überall, in jedem Restaurant, in jeder Tankstelle, bei jedem Dinner wird das angeboten, du musst immer Nein sagen, die Narzissten rennen dann auch überall herum, ja, nicht nur bei deinem Dealer, das heißt, die wird es immer geben, die Gefahr ist immer da, es lauert immer das, ich könnte wieder drauf reinkippen, aber du wirst merken, am Anfang, wie ich gesagt habe, bist du zerstört. Ja? Das ist wie Warzone. So. Und dann krabbelst du dich langsam auf und dann wirst du sehen, hey, gestern habe ich gar nicht geweint. Wow, das ist mal ein fetter Erfolg. Ja? Das ist riesig, das solltest du zelebrieren. Das ist auch ganz wichtig, auch in meinem Buch. Ich habe jetzt eigentlich den ganzen Nachmittag nicht an ihn gedacht, zum Beispiel. Oder hey, ich war jetzt im Fitnesscenter oder Reiten in meinem Fall, was auch immer. Es war schön, ich konnte es genießen, ich habe mich gefreut, weißt du so. Ich habe die Vögel wieder gehört, was auch immer, sind ganz kleine Dinge. Und das wird mehr und mehr und mehr. Und dann irgendwann denkst du gar nicht mehr täglich an diesen Menschen. Dann irgendwann bist du mild, traurig, aber nicht total verstört oder zerstört, wenn du irgendwie das Lied hörst, was ihr gemeinsam gehört habt oder, keine Ahnung, das Fitnesscenter siehst, wo der war oder was auch immer, du weißt, was ich meine, ja, oder, keine Ahnung, Med Uni Wien siehst und dort war er und angestellt, was auch immer, ja, also so, das sind die Dinge, das wird halt mehr und mehr und mehr und mit dem Abnehmen von der Wichtigkeit von deinem missbräuchlichen Partner, Ex-Partner, wird dein Interesse an deinem Leben größer. Und du bist präsenter und du kannst vielleicht wieder ein Dinner mit deinen Freundinnen haben, ohne dass du zu 80% darüber nachdenkst, darf ich eh nicht, wann muss ich heimkommen, was wird er sagen, wird er böse werden, was ich angezogen habe, was auch immer, weißt du, was ich meine? Du bist präsenter, du bist mehr da, du bist mehr bei dir und das ist schön.
Ja, das ist schön. Würdest du sagen, es geht vor allem darum, so sich irgendwie so das eigene Leben wieder zurückzuholen, genau. Schauen jetzt genau. Nicht, was will er und genau. Auf ihn fokussiert zu sein, sondern was will eigentlich ich?
Richtig, weil du warst ja wie eine Motte, er war das Licht, die ganze Zeit um den herum geschwirrt, weil sonst ist es chaotisch und katastrophal geworden. Du hast immer versucht, ich sage immer, explizite Regeln, die stellen, sowieso zu befolgen, aber auch die impliziten, die sie teilweise ändern und irgendwie random erfinden für morgen, vorzuraten, was das sein wird und dich dementsprechend versuchst zu verhalten. Ja, das ist die ganze Zeit ein Katastrophen-Fight-or-Flight-Modus, ja, für dein Nervensystem. Und dann kann sich dieses Leere kann wieder schön werden und kannst du füllen mit deinen Sachen. Und das ist dann wirklich, ich glaube, irgendwann kommt der Punkt und nein, ich kann dir nicht sagen, wann genau der ist, aber das kommt auch auf alle möglichen Faktoren an, aber wo du sagst, hey, I'm okay, ich bin wieder okay.
Dr. Alina Kastner, ich danke dir für das Gespräch.
Ich danke dir, es war toll.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, teilen oder mir Ihre Gedanken dazu hinterlassen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald und auf Wiederhören.